Das Zaubereiministerium. Harry erwachte am nächsten Morgen um 5:30 so jäh und endgültig, als hätte ihm jemand ins Ohr geschrien. Eine Weile lag er reglos da, während der Gedanke an die disziplinarische Anhörung in jede winzige Verästelung seines Gehirns vordrang, bis es ihm unerträglich wurde und er aus dem Bett sprang und die Brille aufsetzte. Mrs. Weasley hatte seine frisch gewaschene Jeans und ein T-Shirt am Fußende des Bettes ausgebreitet, und Harry schlüpfte hastig hinein. Das leere Bild an der Wand kicherte. Ron lag mit weit geöffnetem Mund und alle Viere von sich gestreckt auf dem Rücken und schlief selig. Er rührte sich nicht, als Harry das Zimmer durchquerte, auf den Treppenabsatz hinaustrat und die Tür sachte hinter sich schloss. Harry versuchte nicht daran zu denken, dass sie womöglich nicht mehr Klassenkameraden in Hogwarts waren, wenn er Ron das nächste Mal sah, und stieg leise an den Köpfen von Greechers Vorfahren vorbei, die Treppe hinab und dann weiter hinunter zur Küche. Er hatte nicht erwartet, jemanden vorzufinden, doch als er die Tür erreichte, hörte er leise Stimmengemurmel aus der Küche dringen. Er schob die Tür auf und sah Mr. und Mrs. Weasley, Sirius, Lupin und Tonks dasitzen, fast als würden sie auf ihn warten. Alle waren schon angezogen, nur Mrs. Weasley trug einen lila Steppmorgenrock. Kaum, dass Harry eingetreten war, sprang sie auf. »Frühstück«, sagte sie, zückte ihren Zauberstab und eilte hinüber zum Feuer.
»Morgen, Harry«,
gähnte Tonks. Heute Morgen hatte sie blonde Locken.
»Gut geschlafen?«
»Ja«, sagte Harry.
»Ich bin die ganze Nacht aufgewesen«, sagte sie, gähnte erneut und erschauderte. »Komm und setz dich.«
Sie zog einen Stuhl unter dem Tisch hervor und warf dabei einen Benachbarten um.
»Was möchtest du, Harry?« rief Mrs. Weasley. »Haferbrei, Muffins, Räucherheringe, Speck und Eier, Toast?«
»Nur Toast, danke«, sagte Harry. Lupin warf Harry einen Blick zu, dann wandte er sich an Tonks. »Was wolltest du eben über Scrimgeour sagen?«
»Oh, ja. Nun, wir müssen ein wenig vorsichtiger sein. Es stellt mir und Kingsley dauernd so komische Fragen.«
Harry war irgendwie dankbar, dass er sich nicht am Gespräch beteiligen musste. Seine Eingeweide krümmten sich. Mrs. Weasley stellte ihm ein paar Scheiben Toast und Marmelade hin, und er versuchte, etwas zu essen. Doch ihm war, als würde er an einem Stück Teppich kauen. Mrs. Weasley setzte sich neben ihn hin und zupfte an seinem T-Shirt herum, steckte das Etikett rein und glättete die Falten auf den Schultern. Er hätte lieber seine Ruhe gehabt.
»Und ich muss Dumbledore mitteilen, dass ich morgen keine Nachtschicht machen kann. Ich bin einfach zu müde«,
schloss Tonks und gähnte abermals herzhaft.
»Ich spring für dich ein«, sagte Mr. Weasley. »Kein Problem für mich. Ich muss ohnehin noch einen Bericht abschließen.«
Mr. Weasley trug keinen Zaubererumhang, sondern Nadelstreifenhosen und eine alte Bomberjacke. Er wandte sich von Tonks zu Harry.
»Wie geht's dir?«
Harry zuckte die Achseln.
»Bald ist das alles vorbei«, sagte Mr. Weasley aufmunternd.
»In ein paar Stunden bist du freigesprochen.«
Harry schwieg.
»Die Anhörung ist auf meinem Stockwerk, im Büro von Emilia Bones. Sie ist Leiterin der Abteilung für magische Strafverfolgung. Und sie wird dich auch vernehmen.«
»Emilia Bones ist in Ordnung, Harry«, sagte Tonks ernst. »Sie ist fair. Sie wird dich anhören.«
Harry wusste immer noch nicht, was er sagen sollte, und nickte. »Fahr nur nicht aus der Haut«, warf Sirius unvermittelt ein. »Bleib höflich und halte dich an die Tatsachen.« Harry nickte erneut.
»Das Gesetz ist auf deiner Seite«, sagte Lupin leise.
»Sogar minderjährige Zauberer dürfen in lebensbedrohlichen Situationen Magie einsetzen.«
Etwas sehr Kaltes tröpfelte Harry den Rücken hinunter.
Einen Moment lang glaubte er, jemand würde ihn mit einem Desillusionierungszauber belegen. Dann merkte er, dass Mrs. Weasley sich mit einem nassen Kamm über seine Haare hergemacht hatte. Sie drückte ihm fest auf den Kopf.
»Bleiben die denn nie liegen?«, sagte sie verzweifelt.
Harry schüttelte den Kopf. Mr. Weasley warf einen Blick auf die Uhr und sah Harry an.
»Ich meine, wir sollten jetzt gehen«, sagte er. Wir sind ein bisschen früh dran, aber du wartest wohl besser im Ministerium, als hier rumzuhängen.
Okay, entgegnete Harry mechanisch, legte seinen Toast weg und stand auf.
Wird schon gut gehen, Harry,
sagte Tonks und tätschelte ihm den Arm.
Viel Glück, sagte Lupin. Es wird alles bestens laufen, da bin ich sicher.
Und wenn nicht, sagte Sirius, werde ich mich mal in deinem Namen um diese Emilia Bones kümmern.
Harry lächelte matt.
Mrs. Weasley umarmte ihn.
Wir drücken dir alle die Daumen, sagte sie.
Gut, erwiderte Harry.
Tja, bis später dann.
Er folgte Mr. Weasley nach oben und durch die Halle. Er konnte Sirius' Mutter hinter den Vorhängen im Schlaf murren hören. Mr. Weasley entriegelte die Tür und sie traten hinaus in die kalte, graue Morgendämmerung.
»Sie gehen sonst nicht zu Fuß zur Arbeit, oder?« fragte Harry, während sie sich zügig auf den Weg um den Platz machten.
»Nein, normalerweise appariere ich«, sagte Mr. Weasley.
»Aber du kannst das natürlich nicht, und ich halte es für das Beste, wenn wir auf vollkommen unmagische Weise ankommen. Macht einen besseren Eindruck, wenn man bedenkt, wofür man dich zur Rechenschaft ziehen will?«
Mr. Weasley behielt unterwegs die Hand in der Jacke. Harry wusste, dass sie den Zauberstab umklammert hatte. Die heruntergekommenen Straßen waren fast ausgestorben. Doch als sie die triste kleine U-Bahn-Station erreichten, war sie bereits voll frühmorgendlicher Pendler. Wie immer, wenn er unter Muggeln war, die ihren täglichen Geschäften nachgingen, fiel es Mr. Weasley schwer, seine Begeisterung zu bändigen.
»Einfach fabelhaft«, flüsterte er und deutete auf die Fahrkartenautomaten. »Wunderbar einfallsreich.«
»Die sind außer Betrieb«, erwiderte Harry und wies auf ein Schild.
»Ja, aber trotzdem«, sagte Mr. Weasley und strahlte entzückt die Automaten an.
Sie kauften ihre Fahrkarten bei einem schläfrig wirkenden Wachmann. Harry kümmerte sich um die Bezahlung, weil Mr. Weasley nicht sonderlich gut mit Muggelgeld zurechtkam. Und 5 Minuten später stiegen sie in eine U-Bahn, die sie ratternd ins Zentrum von London brachte.
Mr. Weasley prüfte immer wieder wachsam die Karte des U-Bahn-Netzes über den Fenstern.
»Noch 4 Stationen, Harry.« »Jetzt noch 3.« »Noch 2 Stationen, Harry.«
Sie stiegen an einer Station im Herzen Londons aus und wurden von einer Welle anzugtragender Männer und aktentaschenbewehrter Frauen aus dem Zug geschwemmt. Sie fuhren die Rolltreppe hoch und passierten die Drehkreuze. Mr. Weasley hatte seine Freude daran, wie der Leseautomat seine Fahrkarte schluckte. Und schließlich traten sie hinaus auf eine breite Straße, die von imposanten Gebäuden gesäumt und schon sehr belebt war.
»Wo sind wir?«
sagte Mr. Weasley ratlos, und Harrys Herz setzte einen Augenblick aus. Er dachte, sie wären trotz Mr. Weasleys ständigen Blicken auf die Karte an der falschen Station ausgestiegen. Doch schon fuhr er fort.
»Ah ja, hier lang, Harry!«
und führte ihn in eine Seitenstraße.
»Tut mir leid«, sagte er, »aber ich komme sonst nie mit der Bahn und aus der Muggelperspektive sieht alles ganz anders aus. Ehrlich gesagt, hab ich den Besuchereingang noch nie benutzt.«
Mit der Zeit wurden die Häuser kleiner und weniger imposant. Und schließlich erreichten sie eine Straße mit einigen schäbig wirkenden Bürobauten, einem Pub und einem überquellenden Müllcontainer. Harry hätte sich das Zaubereiministerium in einer beeindruckenderen Nachbarschaft vorgestellt.
»Da sind wir«,
sagte Mr. Weasley strahlend und wies auf eine alte rote Telefonzelle, die vor einer mit Graffiti bedeckten Mauer stand und der einige Scheiben fehlten.
»Nach dir, Harry.«
Er öffnete die Tür der Telefonzelle. Harry trat ein und fragte sich, was um alles in der Welt dies eigentlich sollte. Mr. Weasley zwängte sich hinter Harry hinein und schloss die Tür. Sie konnten sich kaum rühren. Harry stand gegen das Telefon gedrückt, das schief an der Wand hing, als hätte ein Vandale versucht, es herunterzureißen. Mr. Weasley langte an Harry vorbei nach dem Hörer.
»Mr. Weasley, ich glaube, das ist auch außer Betrieb«, sagte Harry. »Nein, nein, das geht bestimmt«, sagte Mr. Weasley, hielt sich den Hörer über den Kopf und spähte auf die Wählscheibe. »Schauen wir mal. 6«,
er wählte die Nummer,
2, 4 und nochmal 4 und eine 3.«
Die Wählscheibe surrte sanft zurück und in der Telefonzelle ertönte eine kühle Frauenstimme. nicht aus dem Hörer in Mr. Weasleys Hand, aber so laut und klar, als würde eine unsichtbare Frau direkt neben ihnen stehen.
»Willkommen im Zaubereiministerium. Bitte nennen Sie Ihren Namen und Ihr Anliegen.«
sagte Mr. Weasley, offenbar unsicher, ob er in den Hörer sprechen sollte oder nicht. Er entschloss sich dazu, die Sprechmuschel ans Ohr zu halten.
»Arthur Weasley, Büro gegen den Missbrauch von Muggel-Artefakten, ist hier als Begleitung von Harry Potter, der aufgefordert wurde, sich zu einer disziplinarischen Anhörung einzufinden.«
»Vielen Dank«, sagte die kühle Frauenstimme. »Besucher, bitte nehmen Sie die Plakette und befestigen Sie sie vorne an Ihrem Umhang.« Es klickte und ratterte. Dann sah Harry etwas aus dem Metallschacht gleiten, aus dem normalerweise die restlichen Münzen fielen. Er nahm es in die Hand. Es war eine quadratische Silberplakette mit dem Aufdruck »Harry Potter, disziplinarische Anhörung«. Er steckte sie an die Brust seines T-Shirts und die Frauenstimme sprach von Neuem. »Besucher des Ministeriums, Sie werden aufgefordert, sich einer Durchsuchung zu unterziehen und Ihren Zauberstab zur Registrierung am Sicherheitsschalter vorzulegen, der sich am Ende des Atriums befindet.«
Der Boden der Telefonzelle bebte. Langsam versanken sie in der Erde. Harry sah gebannt zu, wie sich der Gehweg über die Fenster der Telefonzelle zu erheben schien, bis am Ende völlige Dunkelheit über ihren Köpfen hereinbrach. Jetzt war nichts mehr zu sehen. Nur ein dumpfes Knirschen war zu hören, während die Telefonzelle immer tiefer in die Erde drang. Nach etwa einer Minute, auch wenn es Harry viel länger vorkam, fiel ein Spalt goldenen Lichts auf seine Füße, wurde breiter und stieg an ihm hoch, bis er sein Gesicht traf, und Harry blinzeln musste, damit seine Augen nicht tränten.
»Das Zaubereiministerium wünscht Ihnen einen angenehmen Tag«, sagte die Frauenstimme.
Die Tür der Telefonzelle sprang auf, und Mr. Weasley trat hinaus. Harry folgte ihm mit offenem Mund. Sie standen am Ende einer langen und prachtvollen Halle mit einem spiegelblank polierten dunklen Holzfußboden. In die pfauenblaue Decke waren schimmernde goldene Symbole eingelassen, die sich ständig bewegten und veränderten, wie auf einer riesigen himmlischen Anzeigetafel. In die mit glänzendem dunklem Holz getäfelten Seitenwände waren viele vergoldete Kamine eingebaut. Aus einem der Kamine an der linken Seite tauchte mit einem leisen Husch alle paar Sekunden eine Hexe oder ein Zauberer auf. Vor den Kaminen auf der rechten Seite warteten die Abreisenden in kurzen Schlangen. In der Mitte der Halle stand ein Brunnen. Eine Gruppe goldener Statuen, überlebensgroß, erhob sich inmitten eines runden Wasserbeckens. Die größte stellte einen vornehm wirkenden Zauberer dar, der den Zauberstab senkrecht in die Höhe reckte. Um ihn herum gruppierten sich eine schöne Hexe, ein Zentaur, ein Kobold und ein Hauself. Die drei Letzteren sahen mit ehrfürchtiger Miene zu der Hexe und dem Zauberer empor. Glitzernde Wasserstrahlen schossen aus den Spitzen ihrer Zauberstäbe und aus dem Zentaurenpfeil, aus der Spitze des Koboldhutes und aus beiden Ohren des Hauselfen. Und das helle Zischeln der fallenden Wasserstrahlen vermengte sich mit dem Ploppen und Knallen der apparierenden und den klackernden Schritten hunderter von Hexen und Zauberern, von denen die meisten mit verdrießlichen, unausgeschlafenen Mienen auf eine Reihe goldener Portale am anderen Ende der Halle zueilten.
»Hier lang«, sagte Mr. Weasley.
Sie schlossen sich der Menge an, bahnten sich ihren Weg zwischen den Ministeriumsangestellten hindurch, von denen manche wackelige Pergamentstapel trugen, andere zerbeulte Aktentaschen und wieder andere im Gehen den Tagespropheten lasen. Als sie am Brunnen vorbeikamen, sah Harry silberne Sickel und bronzene Knuts vom Beckengrund zu ihm emporglitzern. Auf einem kleinen, verschmierten Schild hieß es: Alle Einnahmen aus dem Brunnen der magischen Geschwister gingen als Spende an das St. Mungo-Hospital für magische Krankheiten und Verletzungen. »Wenn Sie mich nicht aus Hogwarts rausschmeißen, werfe ich 10 Galleonen rein«, schoss es Harry plötzlich verzweifelt durch den Kopf.
»Hierüber, Harry«, sagte Mr. Weasley, und sie traten heraus aus dem Strom der Ministeriumsangestellten, die auf die goldenen Tore zustrebten. An einem Pult zur Linken unter einer Tafel mit der Aufschrift »Sicherheit« saß ein schlecht rasierter Zauberer in pfauenblauem Umhang, der aufsah, als sie sich näherten und seine Tagespropheten beiseite legte.
»Ich begleite einen Besucher«, sagte Mr. Weasley und wies mit der Hand auf Harry.
»Kommen Sie her«, sagte der Zauberer gelangweilt.
Harry trat näher und der Zauberer hielt eine lange, goldene Rute in die Höhe, dünn und biegsam wie eine Autoantenne, und führte sie an Harrys Brust und Rücken auf und ab.
»Zauberstab«, brummte der Sicherheitszauberer zu Harry, legte das goldene Instrument beiseite und streckte die Hand aus.
Harry zog seinen Zauberstab hervor. Der Zauberer ließ ihn auf ein merkwürdiges Messinginstrument fallen, das an eine Waage mit nur einer Schale erinnerte. Es fing an zu vibrieren. Ein schmaler Pergamentstreifen schnellte aus einem Schlitz im Sockel hervor. Der Zauberer riss ihn ab und verlas die Aufschrift.
11 Zoll, Kern, Phönixfeder, 4 Jahre in Gebrauch, ist das korrekt?«
»Ja«, sagte Harry nervös.
»Das hier behalte ich«, sagte der Zauberer und spießte den Pergamentstreifen auf einen kleinen Messingdorn. »Den bekommen Sie zurück«, fügte er hinzu und drückte Harry den Zauberstab in die Hand.
»Danke.«
»Einen Moment noch«, sagte der Zauberer langsam. Sein Blick war von der silbernen Besucherplakette auf Harrys Brust zu seiner Stirn gehuscht.
»Danke, Eric«, sagte Mr. Weasley bestimmt, packte Harry an der Schulter und buxierte ihn von dem Pult weg, wieder hinein in den Strom von Zauberern und Hexen, die durch die goldenen Portale gingen.
Von der Menge leicht geschoben, folgte Harry Mr. Weasley durch eines der Portale in eine kleinere Halle, wo sich hinter goldenen, schmiedeeisernen Gittern mindestens 20 Fahrstühle befanden. Harry und Mr. Weasley gesellten sich zu der Gruppe, die an einem der Fahrstühle wartete. In ihrer Nähe stand ein großer, bärtiger Zauberer mit einem großen Pappkarton, aus dem krächzende Geräusche drangen.
»Alles klar, Arthur«, sagte der Zauberer und nickte Mr. Weasley zu.
»Was hast du da, Bob?«, fragte Mr. Weasley und blickte auf den Karton.
»Wir sind uns nicht sicher«, sagte der Zauberer mit ernster Miene. »Wir dachten erst, es wäre ein ganz gewöhnliches Huhn, bis es angefangen hat, Feuer zu spucken. Sieht mir sehr nach einer schwerwiegenden Verletzung des Verbots experimenteller Züchtung aus.«
Unter lautem Gerassel und Geklapper sank vor ihnen ein Fahrstuhl herab. Das goldene Gitter glitt beiseite und Harry und Mr. Weasley stiegen mit der Schar der Wartenden ein. Harry wurde nach hinten an die Wand gedrängt. Einige Hexen und Zauberer sahen ihn neugierig an. Er starrte auf seine Füße, um ihre Blicke zu meiden, und drückte sich dabei die Haare platt. Die Gitter schlossen sich krachend und der Lift begann mit ratternden Ketten langsam seinen Aufstieg, während die gleiche kühle Frauenstimme, die Harry in der Telefonzelle gehört hatte, erneut zu sprechen anfing.
7. Stock, Abteilung für magische Spiele und Sportarten mit der Zentrale der britischen und irischen Quidditch-Liga, dem offiziellen Koboldstein-Club und dem Büro für lächerliche Patente.
Die Fahrstuhltüren öffneten sich. Harry erhaschte einen Blick auf einen schmutterlich wirkenden Korridor mit verschiedenen schief an die Wände gepinnten Postern von Quidditch-Mannschaften. Einer der Zauberer im Fahrstuhl, den Arm voller Besen, löste sich mühsam aus dem Gedrängel und verschwand auf dem Korridor. Die Türen schlossen sich, der Lift stieg ruckelnd weiter nach oben und die Frauenstimme verkündete:
6. Stock, Abteilung für magisches Transportwesen mit der Flohnetzwerkaufsicht, dem Besenregulationskontrollamt, dem Portschlüsselbüro und dem Appariertestzentrum.
Wieder öffneten sich die Fahrstuhltüren und 4 oder 5 Hexen und Zauberer stiegen aus. Gleichzeitig schwebten mehrere Papierflieger herein. Harry starrte sie an, während sie lässig über seinem Kopf umherflatterten. Sie waren blassviolett und er konnte erkennen, dass sie am Flügelrand den Stempel Zaubereiministerium trugen.
»Das sind nur Memos, die zwischen den Abteilungen ausgetauscht werden«,
murmelte Mr. Weasley ihm zu.
»Früher haben wir Eulen eingesetzt, aber du kannst dir den Dreck nicht vorstellen. Die ganzen Schreibtische voller Mist.«
Erneut ging es klappernd aufwärts und die Memos umflatterten die Leuchte, die von der Decke des Fahrstuhls pendelte.
Fünfter Stock, Abteilung für internationale magische Zusammenarbeit mit dem Internationalen Magischen Handelsstandardausschuss, dem Internationalen Büro für Magisches Recht und der Internationalen Zauberervereinigung britische Sektion.
Als die Türen aufgingen, schossen zwei Memos hinaus, gefolgt von einigen Hexen und Zauberern, aber noch mehr Memos flatterten herein und umschwirrten die Lampe so, dass es über ihren Köpfen flackerte und blitzte.
Vierter Stock, Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe mit der Tierwesen, der Zauberwesen und der Geisterbehörde, dem Kobold-Verbindungsbüro und dem Seuchenberatungsbüro.
»Entschuldigung«, sagte der Zauberer mit dem feuerspeienden Huhn und verließ, gefolgt von einem kleinen Schwarm Memos, den Fahrstuhl. Die Türen schepperten wieder zu.
Dritter Stock, Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen, mit dem Kommando für die Umkehr verunglückter Magie, der Vergissmich-Zentrale und dem Komitee für muckelgerechte Entschuldigungen.
Auf diesem Stockwerk leerte sich der Fahrstuhl. Zurück blieben nur Mr. Weasley, Harry und eine Hexe, die ein äußerst langes, auf den Boden hängendes Pergament las. Die verbliebenen Memos umschwirrten weiter die Lampe, während der Lift wieder nach oben ruckelte. Dann öffneten sich die Türen und die Stimme machte ihre Ansage.
Zweiter Stock, Abteilung für magische Strafverfolgung mit dem Büro gegen den Missbrauch der Magie, der Aurorenzentrale und dem Zauber-Gamut-Verwaltungsdienst.
»Ja, wir sind da, Harry«, sagte Mr. Weasley, und sie folgten der Hexe aus dem Lift in einen von Türen gesäumten Korridor. »Mein Büro ist am anderen Ende des Ganges.«
»Mr. Weasley«, sagte Harry, als sie an einem Fenster vorbeikam, durch das Sonnenlicht flutete, »wir sind doch noch immer unter der Erde.«
»Ja, allerdings«, sagte Mr. Weasley, »das hier sind verzauberte Fenster. Die Zauberei-Zentralverwaltung entscheidet, was für Wetter wir Tag für Tag bekommen. Das letzte Mal, als sie eine Gehaltserhöhung durchsetzen wollten, hatten wir 2 Monate lang Wirbelstürme. Hier rüber, Harry.«
Sie bogen um eine Ecke, traten durch eine schwere eichene Flügeltür und gelangten in einen weitläufigen, unübersichtlichen Raum, der in Bürozellen unterteilt war und vor Stimmengewirr und Gelächter summte. Memos schossen wie Miniraketen in die Zellen und wieder heraus. Auf einem schief hängenden Schild an der nächstgelegenen Zelle stand Aurorenzentrale. Harry lugte verstohlen durch die Türöffnungen, an denen sie vorbeikamen. Die Auroren hatten die Wände ihrer Bürozellen mit allem Möglichen beklebt. Mit Fahndungsbildern von Zauberern und Familienfotos der Auroren, ebenso wie mit Postern ihrer Lieblingsmannschaften im Quidditch und Artikeln aus dem Tagespropheten. Ein Mann mit scharlachrotem Umhang und einem noch längeren Pferdeschwanz als Bill saß da, hatte die Füße auf den Schreibtisch gelegt und diktierte seiner Feder einen Bericht. Ein Stück weiter unterhielt sich eine Hexe mit Augenklappe über die Trennwand ihrer Zelle hinweg mit Kingsley Shacklebolt.
»Morgen, Weasley«, sagte Kingsley beiläufig, als sie näher traten. »Ich wollte Sie mal kurz sprechen. Haben Sie eine Sekunde Zeit?«
»Ja, wenn es wirklich nur eine Sekunde ist«, sagte Mr. Weasley. »Ich hab's ziemlich eilig.«
Sie sprachen miteinander, als ob sie sich kaum kennen würden. Und als Harry den Mund öffnete, um Kingsley Hallo zu sagen, trat ihm Mr. Weasley auf den Fuß. Sie folgten Kingsley den Gang entlang in die allerletzte Zelle. Harry versetzte seinen leichten Schock. Aus allen Richtungen zwinkerte ihm Sirius' Gesicht entgegen. Zeitungsausschnitte und alte Fotos, selbst das von Sirius als Trauzeuge bei der Hochzeit der Potters, bedeckten die Wände. Der einzige Sirius-freie Platz war eine Weltkarte, auf der kleine rote Stecknadeln wie Juwelen glänzten.
»Hier«, sagte Kingsley abrupt und drückte Mr. Weasley ein Pergamentbündel in die Hand. »Ich brauche möglichst viele Informationen über fliegende Muggelfahrzeuge, die in den letzten 12 Monaten gesichtet wurden. Wir wurden informiert, dass Black womöglich immer noch sein altes Motorrad benutzt.«
Kingsley zwinkerte unübersehbar zu Harry hinüber und fügte flüsternd hinzu,
»Gib ihm das Magazin, das könnte ihn interessieren.«
Dann sagte er wieder mit normaler Stimme,
»Und lassen Sie sich nicht so lange Zeit, Weasley, dieser verspätete Beinfeuerwaffenbericht hat unsere Untersuchung um 1 Monat verzögert.«
Wenn Sie meinen Bericht gelesen hätten, wüssten Sie, dass der Begriff Handfeuerwaffen lautet, sagte Mr. Weasley kühl. Und ich fürchte, Sie müssen sich mit Informationen über Motorräder noch gedulden. Wir sind im Moment vollauf beschäftigt.
Er senkte die Stimme und sagte, falls du dich vor 7 loseisen kannst, Molly macht Fleischbällchen.
Er winkte Harry und führte ihn aus Kingsleys Zelle durch eine zweite eichene Flügeltür und in einen weiteren Durchgang, wandte sich nach links, ging wiederum einen Korridor entlang und bog nach rechts in einen schwach beleuchteten und besonders schmutterligen Flur ein, der an einer Mauer endete. Links stand eine Tür offen und gab den Blick auf einen Besenschrank frei, und an der Tür zur Rechten hing ein stumpfes Messingschild mit der Aufschrift »Missbrauch von Muggel-Artefakten«. Mr. Weasleys schäbiges Büro wirkte noch ein wenig kleiner als der Besenschrank. Mit Mühe und Not hatten 2 Schreibtische darin Platz gefunden, und weil die Wände mit überquellenden Aktenschränken vollgestellt waren, auf denen wackelige Ordnerstapel lagen, konnte man sich kaum bewegen. Was an Wandfläche noch frei war, bezeugte Mr. Weasleys Leidenschaften. Mehrere Autoplakate, auch eines von einem zerlegten Motor, 2 Zeichnungen von Briefkästen, die er offenbar aus Kinderbüchern für Muggel ausgeschnitten hatte, und ein Schaubild, das zeigte, wie man einen Stecker verkabelt. In Mr. Weasleys überquellendem Eingangskorb lagen ein alter Toaster, der einen jämmerlichen Schluck auf hatte, und ein paar leere Lederhandschuhe, die Däumchen drehten. Neben dem Eingangskorb stand ein Foto der Familie Weasley. Harry fiel auf, dass Percy offenbar aus dem Bild gelaufen war. »Wir haben kein Fenster«, sagte Mr. Weasley entschuldigend, zog seine Bomberjacke aus und hängte sie über seine Stuhllehne. »Wir haben eins beantragt, aber man glaubt offenbar, wir bräuchten keines. Jo, setz dich, Harry. Sieht aus, als wäre Perkins noch nicht da.« Harry zwängte sich auf den Stuhl hinter Perkins Schreibtisch, während Mr. Weasley das Pergamentbündel durchstöberte, das Kingsley Shacklebolt ihm gegeben hatte. »Ah«, sagte er grinsend, als er aus der Mitte des Bündels ein Magazin namens »Der Klitterer« hervorzog. »Ja«, er blättert es durch. »Ja, er hat recht. Sirius wird das sicher ganz amüsant finden. Oh, meine Güte, was ist das jetzt wieder?« Ein Memo war soeben durch die offene Tür geflogen und hatte sich flatternd auf dem hixenden Toaster niedergelassen. Mr. Weasley entfaltete es und las laut vor. »Dritte wieder ausspuckende öffentliche Toilette in Bethnal Green gemeldet, bitte unverzüglich Nachforschungen anstellen.« »Ach, das wird allmählich lächerlich. Eine wieder ausspuckende Toilette?« »Anti-Muggel-Scherzbolde«, sagte Mr. Weasley stirnrunzelnd. »Letzte Woche hatten wir 2, einen in Wimbledon und einen in Elephant and Castle. Die Muggel drücken die Spülung und statt dass alles verschwindet, naja, kannst du es dir vorstellen. Die Armen rufen ständig diese Pempler, so heißen die, glaube ich. Du weißt schon, die Abflüsse und so reparieren.« »Klempner?« »Ja, genau. Aber natürlich sind die fassungslos. Wer immer das auch tut, ich kann nur hoffen, dass wir sie kriegen.« »Werden die Auroren sie fangen?« »Oh nein, das wäre nur Kleinkram für die Auroren. Das macht die gewöhnliche magische Strafverfolgungspatrouille.« »Ah, Harry, das ist Perkins.« Ein untersetzter, schüchtern wirkender alter Zauberer mit weißem Flaumhaar war gerade keuchend hereingekommen. »Oh, aber«, sagte er verzweifelt, ohne Harry anzusehen, »dem Himmel sei Dank, ich wusste nicht, was ich tun sollte, hier auf dich warten oder nicht. Eben habe ich eine Eule zu dir nach Hause geschickt, aber sie hat dich offenbar verfehlt. Vor 10 Minuten kam eine dringende Nachricht rein. »Die wieder ausspuckende Toilette, ich weiß Bescheid«, sagte Mr. Weasley. Nein, nicht die Toilette, es geht um die Anhörung dieses Potterjungen. Sie haben Zeit und Ort geändert. Es fängt jetzt um 8 Uhr an, unten im alten Gerichtsraum, 10.
»Unten im alten, aber Sie haben mir, beim Bate des Merlin!«
Mr. Weasley sah auf die Uhr, schrie auf und sprang vom Stuhl.
»Schnell, Harry, wir hätten schon vor 5 Minuten dort sein sollen!«
Perkins drückte sich gegen die Aktenschränke, als Mr. Weasley, dicht gefolgt von Harry, aus dem Büro stürmte.
Warum haben Sie den Termin geändert?« fragte Harry atemlos, während sie an den Aurorenzellen vorbeihasteten. Einige streckten ihre Köpfe heraus und starrten ihnen nach. Harry war, als hätte er sein Inneres an Perkins Schreibtisch zurückgelassen.
»Ich habe keine Ahnung, aber dem Himmel sei Dank sind wir so früh hergekommen. Eine Katastrophe, wenn du's versäumt hättest!«
Mr. Weasley kam schlitternd neben den Fahrstühlen zum Stehen und drückte ungeduldig auf den Abwärtsknopf.
»Mach schon!«
Der Fahrstuhl klapperte herbei und sie stürzten hinein. Jedes Mal, wenn er anhielt, fluchte Mr. Weasley wütend und traktierte den Knopf für Stockwerk 9.
»Diese Gerichtsräume sind seit Jahren nicht mehr benutzt worden«, sagte Mr. Weasley aufgebracht. »Ich kann mir nicht vorstellen, warum Sie es dort unten machen. Außer... Aber nein!«
In diesem Moment betrat eine pummelige Hexe mit einem rauchenden Kelch den Fahrstuhl und Mr. Weasley unterbrach sich.
»Das Atrium«, sagte die kühle Frauenstimme, die goldenen Gitter glitten beiseite und Harry erhaschte einen Blick auf den fernen Brunnen mit seinen goldenen Statuen.
Die pummelige Hexe stieg aus und ein fahlhäutiger Zauberer mit ausgesprochen trauervoller Miene kam herein.
»Morgen, Other«,
sagte er mit Grabesstimme, als der Lift weiter nach unten fuhr.
»Man sieht dich nicht oft hier unten.«
»Dringende Angelegenheit, Bode«, sagte Mr. Weasley, wippte auf den Fußballen hin und her und warf Harry besorgte Blicke zu.
»Ah ja«,
sagte Bode und musterte Harry mit starrem Gesicht.
»Natürlich.«
Harry war kaum in der Lage, sich mit Bode zu beschäftigen, aber unter dessen unentwegtem Starren wurde ihm nicht gerade behaglicher zumute.
»Mysteriumsabteilung«, sagte die kühle Frauenstimme und beließ es dabei.
»Rasch, Harry«, sagte Mr. Weasley, als die Fahrstuhltüren sich ratternd öffneten und sie eilten einen Korridor entlang, der sich deutlich von denen in den oberen Stockwerken unterschied. Die Wände waren kahl, es gab keine Fenster und keine Türen, abgesehen von einer schlichten schwarzen ganz am Ende des Korridors. Harry glaubte, sie würden dort hineingehen, stattdessen packte ihn Mr. Weasley am Arm und zog ihn nach links, wo ein Durchgang zu einer Treppe führte.
»Hier runter! Hier runter!« keuchte Mr. Weasley und nahm immer zwei Stufen auf einmal. »Der Fahrstuhl kommt gar nicht so weit. Warum machen Sie es dort unten? Ich...«
Sie gelangten zum Fuß der Treppe und rannten einen weiteren Korridor entlang, der mit seinen groben Steinwänden, an denen Fackeln steckten, jenem sehr ähnelte, der zu Snapes Kerker in Hogwarts führte. Die Türen, an denen sie vorbeikamen, waren aus schwerem Holz mit eisernen Riegeln und Schlüssellöchern.
»Gerichtsraum 10, ich glaube. Ja, wir sind fast... Ja!«
Mr. Weasley hielt stolpernd vor einer schmutzigen, dunklen Tür mit einem mächtigen Eisenschloss, sackte gegen die Mauer und griff sich an die stechende Brust.
»Geh weiter«, keuchte er und wies mit dem Daumen auf die Tür. »Geh da rein.«
»Kommen Sie nicht mit?«
»Nein, nein, ich bin nicht zugelassen.
Viel Glück!«
Harrys Herz schlug in einem heftigen Trommelwirbel gegen seinen Adamsapfel. Er schluckte schwer, drückte den massiven eisernen Türgriff und trat in den Gerichtsraum.